Guten Morgen. Ich musste mir noch meinen Lautsprecher holen, dafür habe ich ihn schon an. Michael, du hast vorhin ein Kapitel aufgeschlagen, was perfekt zu unserem Thema heute passt, weil direkt danach zwei Verse kommen, die ich eigentlich weglassen wollte und jetzt nehmen wir sie zum Einstieg, weil sie wirklich gut passen. Wir schlagen nochmal auf Lukas, Kapitel 19, bevor wir uns dann ins 9. Kapitel Daniel stürzen und uns dort mit den 70 Jahrwochen beschäftigen. Also Lukas 19, da sagt Jesus selbst, was das für ein bedeutungsvoller Moment ist. Und er macht das klar, indem er sagt, dass etwas, wo wir also nur den Kopf geschüttelt haben vorhin, ja, also wir haben da eher gewitzelt drüber, über diese Steine und ob man da was hören kann. Und Jesus will mit diesem Vers hier oder mit dieser Aussage offenbar machen, wie elementar entscheidend sein Erscheinen in diesem Moment in dieser Stadt ist, was das für ein historischer Moment ist, von höchstem Gewicht. Und das sehen wir, wenn wir die nächsten Verse lesen. Und wir erfahren es heute ganz besonders, wenn wir eben dann in die Zukunft der Geschichte dieses Volkes gucken. Und als er nahe herankam, heißt es in Vers 41, sah er die Stadt und weinte über sie und sagte, wenn doch auch du, gerade du, zumindest an diesem, deinem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, an denen deine Feinde um dich einen Wall aufschütten, dich belagern und von allen Seiten bedrängen werden, und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das ist genau das, warum wir diese Geschichte in Daniel erleben. Genau das ist der Grund dafür, warum es diesem Volk so geht und gegangen ist, wie es ihm geht. Und jetzt gehen wir in das Buch Daniel, Kapitel 9. Einen großen Teil davon haben wir schon besprochen. Das ist einige Wochen, wenn nicht gar ein paar Monate her. Deswegen schließen wir da nochmal ganz kurz an. Daniel hat ja in den vorherigen Kapiteln diese Visionen gehabt und bekommt hier jetzt in den letzten Kapiteln, in denen wir uns bewegt haben, eben direkt Visionen, in denen Gott ihm nahe tritt, ihm selbst begegnet. Also davor waren das Visionen, die hat er bekommen für jemand anderen, für die Könige, in deren Dienst er stand. Und jetzt sieht Gott diese Sehnsucht in Daniels Herz, zu wissen, was mit seinem Volk kommt. Und er stellt ihm da diese Bilder vor Augen, die wir uns schon angesehen haben mit diesen Tieren über diese Königreiche. Und Daniel ist sehr erschüttert und betet. Und wir sind jetzt hier im Jahr 538 vor Christus, wo das Kapitel 9 anfängt, im ersten Jahr des Darius. Und dann hatten wir uns eingehend beschäftigt, bis Vers 23 einschließlich. Und wir wollen jetzt heute nochmal einfach anschließen bei den Versen 20 und dann bis zum Schluss Vers 27. Also heute Daniel 9, Verse 20 bis 27, im Wesentlichen die 70 Jahrwochen. Also eine Zukunftsschau und wie sie Daniel vorgestellt worden ist und was darunter zu verstehen ist. Als ich noch so redete und betete, man kann schon fast sagen flehte, und meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag, um den heiligen Berg meines Gottes. Gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus, und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt und wert. So merke nun darauf, damit du die Vision verstehst. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Visionen und Weissagungen werden versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wiedergebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, so dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Es klingt ein bisschen eigenartig und es fängt schon deswegen für uns ein bisschen schwierig mit dem Einstieg an, weil da von Wochen geredet wird, die wahrscheinlich gar keine Wochen in unserem Verständnis sind. Also nicht von Montag bis Sonntag, 7 Tage, sondern das sind wohl andere Zeiträume, sodass wir uns mit diesen Zeiträumen, von denen hier gesprochen wird, erstmal anfreunden müssen. Bevor wir das machen, aber nochmal diese Verse nehmen aus Lukas, die wir gerade gelesen haben. Wichtig ist, wenn wir uns Daniel angucken, dass wir nicht mit unserer evangelikalen Schau an dieses Buch drangehen. Denn es geht eigentlich nicht um uns. Im Kern geht es um Daniel und sein Volk. Und es geht um die Beziehung Gottes mit diesem Volk. Und wenn wir so aus unserer gemeindlichen Blickwinkel da dran gehen, dann haben wir oft so eine Erwartungshaltung. Was steht denn da jetzt über uns? Und wie ist denn das mit der Entrückung? Und wann ist denn die? Und wer ist denn wann noch da? Und was passiert denn so? Das muss doch jetzt mal geklärt werden. Und es tut mir leid, es wird heute nicht geklärt. Also zum Teil nicht. Weil es einfach, Gott sagt es Daniel nicht. Weil vieles davon einfach dieses Geheimnis ist, was eben erst später offenbart wurde. Wir haben dazu schon mal eine Stelle uns angeguckt. Also wir sparen uns viel Mühe, wenn wir diese Erwartungshaltung, die häufig da ist, mal auf die Seite legen und eher aus dem Blickwinkel das Ganze betrachten, den Jesus jetzt formuliert hat in Lukas, wo er weint und traurig ist, weil dieses Volk von Blindheit geschlagen ist und den, der kommt, ablehnt. Und deswegen in einem Zeitlauf steht, der sich eben so erstreckt, wie er hier beschrieben wird. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal an, in welcher Situation Daniel hier steht. Als er hier betet, er rechnet natürlich auch die ganze Zeit. Er hat ein brennendes Interesse. Er ist alt schon, sehr alt, über 80. Und er hat ein brennendes Interesse, zu erfahren, was denn jetzt als nächstes kommt. Warum ist das an diesem Punkt hier, 538 vor Christus, so brennend geworden, das Interesse? Wir lesen es, da gehen wir nochmal kurz an Anfang von Kapitel 9 in Vers 2. In diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen sollte. An dieser Stelle gleich, die 70 Jahre hier haben mit den 70 Wochen oder auch Jahrwochen nichts zu tun. Also Daniel guckt in den Informationsquellen, die ihm zur Verfügung stehen. Wann sind die 70 Jahre rum? Oder wie ist das alles zu verstehen? Und deswegen gehen wir jetzt auch mal, damit wir diese Schau und diesen Blickwinkel bekommen, den Daniel hat, gehen wir mal in das Kapitel 29. Jeremia 29, da haben wir schon verschiedentlich draus gelesen. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, wenn wir gleich noch mal ein paar Verse miteinander lesen. Ich lese mal ab Vers 10, Kapitel 29, Jeremia 29, ab Vers 10. Denn so sagt der Herr, wenn für Babel 70 Jahre erfüllt sind, dann will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, sagt der Herr, und werde eure Gefangenschaft wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten sammeln, wohin ich euch verstoßen habe, sagt der Herr, und werde euch wieder an diesen Ort bringen, von dem ich euch wegführen ließ. Also das ist das, was Daniel kennt, und er kann hier jetzt diese Worte lesen, wenn für Babel 70 Jahre erfüllt sind. Und nun hat er ja die Geschichte Babels mitgekriegt. Da ist er ja Zeitzeuge. Das heißt, hier kann er leicht selber rechnen. Wenn wir uns daran erinnern, 605 ist er deportiert worden. Etwa 608 hat die Herrschaft der Babylonier angefangen. Und sie geht 70 Jahre, ja, und dann sind wir eben in 538. Ja, wenn man jetzt das ganz genau berechnet mit der Ergreifung der Königsherrschaft, also mit der Krönung dieser Könige, dann kommt man da so noch ein bisschen ins Jahr hinein. Und dann war die Zählweise damals ja so, dass das erste Jahr eines Königs immer erst das erste volle Jahr war. Das heißt, man kommt da zu so einer Verschiebung von einem halben Jahr manchmal, je nachdem, wann das so gewesen ist. Das heißt, 538, 539, 537, in dem Bereich, das kann er sich ausrechnen. Das heißt, es müsste doch jetzt das Ende der Gefangenschaft bevorstehen. Und jetzt verstehen wir, glaube ich, warum Daniel sagt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wie spielt sich das denn jetzt konkret ab? Was kommt denn jetzt auf das Volk zu? Das hört sich doch fantastisch an hier, was wir gerade gelesen haben. Das ist eine wunderbare Zukunft. Und in den Visionen hat Daniel aber ja nicht unbedingt immer so gute Aussichten beschrieben bekommen, was auch diese Zeiten dieser Könige, insbesondere dieses vierten Königs, ganz am Schluss noch angeht. Und deswegen kriegt er jetzt hier Aufschluss darüber, wie es weitergeht, weil er sich danach sehnt zu wissen, was kommt denn jetzt. Und jetzt nehmen wir uns mal in Kapitel 9 den Vers 24. Wir haben jetzt gerade den Ausgangspunkt angeguckt. Das ist Teil 1. Das haben wir gemacht. In Vers 24 sehen wir das Ziel, was Gott mit seinem Volk verfolgt. Das lesen wir jetzt nochmal kurz durch. Die Einzelheiten dazu schauen wir uns aber anschließend an, nämlich wenn wir den Weg zu diesem Ziel gegangen sind. Das sind dann die Verse 25 bis 27, das heißt die Ereignisse, der Weg des Volkes, die Ereignisse, die ihm begegnen, was kommt da? Vers 24 werden 6 Dinge beschrieben, die erreicht werden sollen. 6 Ziele, die umgesetzt sein sollen, und zwar, wenn diese 70 Wochen vorbei sind. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Dann wird, steht hier. Jetzt beschäftigen wir uns mal kurz mit diesem Begriff 70 Wochen. In der jüdischen Zeitrechnung gab es eben die 7er Schritte. Das hatte ich beim letzten Mal ja schon gesagt. Also wir denken heute in Zehnern, Hundertern. Das ist für uns gebräuchlich. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen Mühe geben und auf den 7er, wir kennen das noch aus der Woche, wieder umsteigen. Und dann kannten die in ihrer Zeitrechnung also Wochen von Tagen. Die kennen wir auch, die Woche. Und die kannten aber auch Wochen von Jahren. Also 7 Siebener. 7 Jahrwochen. Was macht 7 mal 7? Genau. Das heißt, dann sind wir also bei einem 7er bei 49 Jahren. Und wenn wir jetzt nachher damit rechnen wollen, weil wir wollen ja, bei der Prophetie geht es doch immer darum, wir kennen Gottes Prophetie als äußerst präzise. Und deswegen macht es Sinn, wenn wir uns das nachher auch genau angucken, müssen wir noch ein weiteres Phänomen beachten, nämlich, dass die Juden nicht mit 365 Tagen im Jahr gerechnet haben, sondern nur mit 360 Tagen. Wie man das dann ausrechnet, machen wir gleich. Das heißt, wir gehen also hier nicht von Wochen a 7 Tagen aus, sondern von Wochen a 7 Jahren, also 7 Siebener. Wenn wir uns die Ereignisse angucken, die hier angesprochen sind, also allein der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem, dann ist uns auch klar, dass es hier nicht um 7 Wochen gegangen sein kann. Funktioniert nicht. Auch 7 Jahre reicht nicht. Also mit 7 Siebenern kommen wir, das haben wir hier in Vers 25 stehen, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen. Dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher oder bedrängter Zeit, heißt es an anderer Stelle. Also 49 Jahre gehen ins Land, bis die das hingekriegt haben, die Stadt mal wieder so weit auszubauen, dass die Gassen und Wege wieder stehen. So, jetzt haben wir hier 70 insgesamt. Eine Woche ist am Schluss, haben wir gesehen, das ist Vers 27, nimmt ein bisschen eine besondere Stellung ein. Das wird etwas abgesetzt. Das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit diesen insgesamt 69 Wochen, also diese 7 ersten und die 62 zweiten, also diese 69 Wochen und rechnen mal aus, wenn das also 69 Siebener sind, dann kommt da 483 raus. Das würde also ein Zeitraum von 483 Jahren sein. Wenn ich jetzt exakt rausfinden will, welche Zeitspanne damit aber wirklich nach der jüdischen Zeitrechnung und damit auch nach der Prophetie überbrückt sein sollte, dann muss ich das umrechnen in die Tage und dann entsprechend der Tage sozusagen in die jüdischen Jahre. Sonst springe ich zu weit. Und da biegen dann viele Ausleger ab, weil sie das entweder nicht wahrhaben möchten oder nach anderen Erklärungen suchen. Es ist aber eigentlich nicht kompliziert. Wir rechnen also 483 Jahre, die da eben rauskommen, mal 365 Tage. Dann haben wir die Spanne, die wir überspringen würden. Das sind 176.295 Tage. Dann rechne ich aus, welche Zeitspanne nach der Prophetie tatsächlich nur übersprungen wird. Das sind etwas weniger. 483 Jahre mal 360 Tage. Da kommen dann nur 173.880 Tage raus. Der Unterschied dazwischen ist also die Differenz, die wir am Ende abziehen müssen von den 483 Jahren, mit denen wir jetzt gerechnet haben. Das sind 2415 Tage. Wenn ich die durch 360 teile, dann habe ich 6,9 und ein paar zerquetschte, also rund 7 Jahre. Das heißt, ich ziehe also von meinen 483 Jahren 7 Jahre ab, um auf den prophetisch richtigen Wert zu kommen. Das sind dann 476 und die merken wir uns jetzt erstmal. Oder schreiben sie uns auf oder vergessen sie, weil ich sie gleich eh nochmal wiederhole. Aber für die, die es mitschreiben wollten, damit man das einfach mal versteht, welche Zeitspanne wir eben ansetzen müssen. Und jetzt sagt man uns ja auch ganz genau im Wort, wo der Anfangspunkt ist. Wenn wir den korrekten Anfangspunkt, Ausgangswert haben, dann kommen wir auch am Ende ans richtige Ziel. Ist klar. Jetzt gucken wir mal, was uns hier vorgelegt wird. Kommt erst gleich. Ich will ja jetzt das Ziel nicht vergessen. Wir haben ja jetzt hier erstmal geklärt, die 70 Wochen. Genau, also wir wissen jetzt, das sind 70 Siebener, macht insgesamt 476 Jahre. Und jetzt schauen wir uns an in Vers 24, erstmal kurz im Überblick. Was soll denn danach Wirklichkeit geworden sein, umgesetzt werden? Sechs Dinge. Dabei geht es bei den ersten drei Dingen darum, dass das Dinge sind, die sich auf das Volk selbst beziehen und auf der Grundlage des Werkes Jesu Christi beruhen. Wir lesen hier in Vers 24, dann wird dem Übertreten gewährt, erstens, zweitens, die Sünde abgetan und drittens, die Schuld versöhnt. Und dann passieren weitere Dinge. Viertens, die ewige Gerechtigkeit wird gebracht. Fünftens, die Visionen und Weissagungen werden versiegelt. Und sechstens, ein Allerheiligstes wird gesalbt. Das ist also das, was mit dem Volk Gottes nach diesen 476 prophetischen Jahren passieren wird. Was das im Einzelnen ist, gucken wir uns dann nachher an, wenn wir am Ziel sind. Jetzt müssen wir ja erstmal dahin gehen. Das machen wir ab Vers 25. So wisse nun und merke. Jetzt kriegen wir den Anfangswert mitgeteilt. Von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Aha. Es gibt also einen Befehl, der ausgeht und ab diesem Zeitpunkt, wo der Befehl ausgeht, Jerusalem wieder aufzubauen, sollen wir rechnen. Wer hat eine Idee, wo sowas stehen könnte? Esra. Esra 1. Okay. Den Vorschlag oder den Weg, den geht man üblicherweise, genau. Dann schlagen wir jetzt auch Esra 1 auf und lesen mal, was da steht und vergleichen das mit dem, was wir gerade gelesen haben. So. Also Esra 1, ich lese mal. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias geredet war, erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Königreich auch durch Schreiben ausrufen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jetzt vergleichen wir das mit dem Punkt, an dem wir hier starten sollen und lesen nochmal Vers 25, so wisse nun und merke von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wiedergebaut werden soll. Sind wir mit Esra 1 an der richtigen Stelle? Hier geht's um Jerusalem, in Esra 1 geht's um den Tempel. In Esra geht's insgesamt um den Tempel. Im ganzen Esra. Das heißt, da wird mitten in einer völlig zerstörten Stadt, wir wissen aus Lukas, was wir vorhin gelesen haben, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Tore sind verbrannt, lesen wir auch. Gleich nachher noch. Mitten da fangen die wieder an, einen Tempel zu errichten. Sehr mühselig. Einstellung des Tempelbaus lesen wir zum Beispiel in Esra Kapitel 4. Später geht's dann wieder weiter, Kapitel 6. König Darius bewilligt den Tempelbau. Der wiederholt also letzten Endes nur das, was König Kyros schon einmal angeordnet hat, damit es da weitergeht und sorgt für einen ausreichenden Schutz. Und dann kann der Tempel auch fertiggestellt werden. Aber wir dürfen weder hier bei Esra 1 ansetzen mit der Berechnung, das wäre zu früh, noch bei König Darius in Kapitel 6. Was kommt noch in Frage? Ja genau, es geht ja weiter. Mit Esra 2 sozusagen, wie es auch gelegentlich genannt wird, nämlich Nehemia. Und da sind wir jetzt am richtigen Punkt, nämlich in Kapitel 2. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artastasta. Da Wein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und reichte ihn dem König. und ich war nie traurig vor ihm gewesen. Da sagte der König zu mir, warum siehst du so übel drein? Du bist doch nicht krank? Nein, das ist es nicht, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete mich sehr und sagte zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht übel dreinschauen? Die Stadt, in der das Begräbnis meiner Väter ist, liegt verwüstet da und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Da sagte der König zu mir, was erbittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels, also ein regelrechtes Stoßgebet, kann man sagen, und sagte zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht angenehm vor dir, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt des Begräbnisses meiner Väter, damit ich sie aufbaue. Der König sagte zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden. Bis hierher, dann kriegt er noch Briefe mit, damit das alles gut funktioniert vor Ort. Der König sendet ihn also, um die Stadt wieder aufzubauen. Das ist also die Jahreszahl, die uns hier auch angegeben wird, im Monat Nisan des 20. Also man kann das ganz genau berechnen, das machen wir jetzt heute nicht mit den Monaten und den Tagen. Wir berechnen das nach dem Jahr, im 20. Jahr des Königs. So, und dieses Jahr, da sind sich alle einig, das ist das Jahr 445 vor Christus. Und jetzt haben wir ja ausgerechnet, jetzt gehen wir wieder in Daniel, die prophetische Schau, die wir hatten, diese Zeitspanne, bis also dieser Messias erscheinen soll, sind 476 Jahre. Und wenn wir jetzt diese 476 Jahre, von diesen 476 Jahren die 445 Jahre abziehen, dann bleiben 31 übrig. Dann sind wir 31 nach Christus und kommen, wenn wir das monatsgenau ausrechnen, was man machen kann, ziemlich genau auf den Zeitpunkt, den du heute vorgelesen hast, nämlich auf den Einzug Jesu in Jerusalem. Das ist das Erscheinen Jesu als König. Und wir kennen die Reaktion. Wenige Tage darauf wird er ausgerottet. So wie es hier steht. So wisse nun und merke von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, das ist also nicht seine Geburt, auch da biegen verschiedene Ausleger ab und haben dann das Problem, dass die Geburt und mit den 62 Wochen, dass das nicht funktioniert, weil Geburt und da steht ja der Dienst Jesu dazwischen, das passt dann zeitlich also auch nicht, sondern das Erscheinen als Fürst, das ist nicht seine Geburt, da ist er in Elend und Niedrigkeit und gerade nicht als Fürst erschienen, sondern als Fürst, wo ihm die Kleider ausgebreitet wurden, ist er beim Einzug in Jerusalem erschienen. Das passt also hier. Bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen mit diesem Aufbau und 62 Wochen, das hatten wir eben zusammengerechnet mit den 69 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet worden werden und nichts mehr sein. Vielleicht noch ein Wort zu dem in kümmerlicher Zeit. Nehemia, wir wissen alle, wie die Stadt gebaut worden ist. In der einen Hand das Schwert und in der anderen Hand hat man sozusagen dem Herrn gedient, weil man einfach angegriffen war, es eine ungeheuer angefochtene Zeit war. Man hatte intern große Schwierigkeiten und es kamen von außen Angriffe. Das haben wir auf einer Gemeindefreizeit mal sehr, sehr schön aufgearbeitet, erinnere ich mich. Seitdem ist mir das auch gut in Erinnerung. Ja, das heißt, wir sind jetzt bei der Kreuzigung Jesu Christi angekommen in der Prophetie. Etwas, was Daniel natürlich so mit dem Messias jetzt mit Jesus Christus eventuell mit Jeremia hinbekommen hat. Aber was hat das mit seinem Volk zu tun? Es geht jetzt hier weiter. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das passiert recht bald danach, 40 Jahre nach Jesu Kreuzigung nämlich, kommt Kaiser Titus mit den Römern und macht die gesamte Stadt vollständig platt. Das ist dieses Ereignis, was hier kommt. Also das Römische Reich mit diesen eisernen Füßen, von denen wir in den Bildern auch gesprochen haben in Kapitel 7, kommt hier in seiner ersten Erscheinung und vernichtet und verwüstet in einem Krieg, der sich wie eine Flut ausbreitet in der Region, in diesem Weltreich, auch Jerusalem. Und jetzt, wenn wir mal ganz ahnungslos an diesen Vers 27 rangehen, dann heißt es da, einfach geht es weiter im Text mit er. Ja, worauf bezieht sich das jetzt? Davor der Satz hieß, und das Volk eines Fürsten wird kommen. Man wird es auf diesen Fürsten zu beziehen haben, allerdings nicht auf denselben in Person. Es ist nur das gleiche Reich. Aber auch nicht das Römische, das schon vergangen ist, sondern das zweite, wiedererstarkende, zukünftige Römische Reich. Das Römische Reich der Endzeit, aus dem der Antichrist, mit dem der Antichrist zusammenarbeiten wird. Und das ist diese letzte Woche. Das heißt, zwischen Vers 26 und Vers 27 liegt eine geschichtliche Zäsur von unbestimmter Länge, die auch wir nicht kennen. Das ist nämlich unsere Zeit der Gemeinde. Das ist die Zeit, in der die Nationen Gelegenheit haben, mit eingepfropft zu werden. Und an dieser Stelle lesen wir jetzt eine Stelle aus Römer, damit wir auch unsere Stellung und die Haltung, die uns gut steht, nach Meinung Jesu oder nach Gottes Meinung, damit wir die nochmal vor Augen führen, wenn wir hier über das Volk, über dieses ungehorsame Volk Israel reden. Und zwar in Römer Kapitel 11 wollen wir lesen ab Vers 19. Da sind wir nämlich jetzt, hier sozusagen zwischen Vers 26 und 27. Nun sagst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Wir kennen diese Stelle. Kurze Erläuterung. Die Zweige, das ist also das Volk Israel aus diesem Ölbaum, den Gott gepflanzt hat. Die Zweige, die also zum Ölbaum gehören, von ihm stammen, sind ausgebrochen worden, damit ich, also die Nationen, die nicht daraus hervorgegangen sind, eingepfropft würden, um an diesem gleichen Gewächs teilzuhaben, um an diesem gleichen Stock zu stehen. Gut, sie sind ausgebrochen, wegen ihres Unglaubens. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er wohl auch die nicht verschonen, wird er wohl auch dich nicht verschonen. Darum schau die Güte und die Strenge Gottes an. Die Strenge gegen die, die gefallen sind, die Güte aber gegen dich. Insofern du an der Güte festhältst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und auch jene, wenn sie nicht am Unglauben festhalten, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, ausgehauen und gegen die Natur in den guten Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel mehr werden sie, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Das ist also wieder so eine Zusage einerseits und eine Klarstellung für uns, dass wir nicht, dass es uns nicht gut steht, hochmütig zu sein, auf dem hohen Ross zu sitzen, sondern dass wir nicht nur dem Volk Israel, die mit Blindheit geschlagen sind, mit einer angemessenen Haltung begegnen, sondern auch all denen, die, wie es so schön heißt, draußen sind, ja. Dazu lesen wir noch Vers 25 in Römer. Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist und so ganz Israel gerettet wird. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Davon haben wir gerade schon in dieser Zielsetzung gehört. Und hier spielen wir jetzt tatsächlich eine Rolle, denn hier spricht man doch von unserem Auftrag, der uns gegeben ist, oder nicht? Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. In der Einleitung haben wir gehört, wenn wir es nicht weiter sagen, sollen dann die Steine schreien? Also wir sind in dieser Zeit aus den Nationen an den Ölbaum angepfropft und warten darauf, dass die Vollzahl der Nationen erreicht ist, damit Gott endlich Versöhnung mit seinem Volk feiern kann und diese Ziele in die Tat umsetzen kann, die wir uns gleich am Ende noch angucken. Jetzt machen wir aber erst den Vers 27 noch zu Ende. Das ist nicht so spektakulär. Er wird aber eher dieser Fürst, also der neue Fürst aus dem zukünftigen Reich, dem wiedererstarkenden Römischen Reich, wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Das heißt, er wird genau mit dem Bund Israel mit dem Volk Israel einen Bund, aber einen lügnerischen Bund eingehen, den er gar nicht beabsichtigt zu halten. Sondern er sehnt sich danach, was wir in Kapitel 7 bereits gelesen haben, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Und er ist so frevelhaft, dass er genau genommen diesen Bund nur eingeht, um Zugang zum Heiligtum zu bekommen, zum Tempel, und dort dieses Gräuel zu errichten, wovon wir hier lesen. Nämlich nach 3,5 Jahren, also diese letzte Woche, Jahrwoche sind ja auch wieder 7 Jahre, nach genau 3,5 Jahren, mitten in der Woche, wird das Opfer und Speisopfer aufhören, weil er es nämlich unterbindet, dieser Fürst. Und bei den Flügeln im Tempel werden Gräuel der Verwüstung stehen. Er wird verlangen, dort, genau dort, anstelle von Gott angebetet zu werden. Und von diesem Gräuel der Verwüstung lesen wir übrigens auch in Matthäus, Kapitel 24. Da schauen wir noch kurz rein. Denn da berichtet Jesus selbst von dieser Zeit. Matthäus Kapitel 24, Abvers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, das sind genau die Worte, die wir gerade gelesen haben, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte stehen sehen werdet, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das liest, der merke darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht um, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird. Und dann geht es noch weiter, wenn jene Tage nicht verkürzt würden. Das sind also Dinge, die auf das Volk Gottes zukommen. Und wenn diese Zeit vorbei ist, weil der Heilige eingreift, wie wir hier lesen, in der zweiten Hälfte, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Da gibt uns Kapitel 7 etwas mehr Aufschluss. Da heißt es ab Vers 26, danach wird das Gericht gehalten werden, da wird dann seine Macht, also die dieses letzten Fürsten, weggenommen werden, damit er endgültig vertilgt und umgebracht wird. Aber das Reich und Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war damals das Ende der Rede, und auch in Kapitel 9 hört es jetzt wieder so auf. Und wir gucken uns jetzt noch ganz kurz an, was diese Ziele sind, die dann eben nach diesen 476, haben wir nochmal diese eine Jahrwoche, die ja noch in der Zukunft liegt, auch hinter uns gebracht. Also wenn das vollendet ist, dann werden wir diese Ziele erreicht haben. Dem Übertreten wird gewährt, die Sünde wird abgetan und die Schuld versöhnt. Grundlage dafür ist das Werk Jesu Christi, was am Kreuz schon geschehen ist. Und dieses Werk wird dann, wenn Gott sich mit seinem Volk versöhnt, auch endlich Wirkung entfalten für das ganze Volk Israel, für den Überrest, der dann noch da ist. Es wird ewige Gerechtigkeit gebracht. Ewigkeit steht hier im Text auch als Zeitalter beschrieben. Es kommt also ein Zeitalter der Gerechtigkeit, nämlich das tausendjährige Reich. Die Weissagung wird versiegelt. Denn alles, was Gott seinem Volk versprochen hat, das setzt da auch um. Für mich ist die Zuverlässigkeit Gottes einfach immer wieder sehr beeindruckend. Das macht mich sprachlos. Wir haben wirklich einen Gott, der hält, was er verspricht. Und das gilt nicht nur für die schlechten Dinge, die er seinem Volk auferlegt hat, sondern auch für all die guten Dinge. Und mir kommen da deswegen immer die Tränen, weil es so viele Zusagen in Gottes Wort gibt, Zusicherungen, die er auch uns macht. Und ich bin dann oft beschämt, weil ich sie so wenig nutze. Und das ist auch das, was für uns dran ist, wenn wir auch sehen, worauf es jetzt ankommt. Wir haben das gelesen. Wir sind dran. Im Moment. Auf unseren Einsatz wird gewartet. Unser Einsatz ist gefragt. Wir brauchen eine weise Lebensführung. Nach der möchte ich mich persönlich ausstrecken. Damit ich nicht auch weinen muss, wenn ich mal vom Herrn stehe, sondern wirklich voller Freude sein darf. Unser Gott ist treu. Und als Sechstes wird ein Allerheiligstes gesalbt. Das heißt, er wird zum König gekrönt, unser Herr Jesus, um in diesem Reich mit uns zu regieren. Eine wunderbare Schau, wenn man sie so mal sich vor Augen stellen kann, wie schön das wirklich ist, das können wir uns nicht vorstellen. Für uns bleibt erstmal dieses Wissen mitzunehmen, nicht als nutzlose Kenntnis von zukünftigen Dingen, sondern als Inhalt und Aufgabe, die ganz reell ist, heute Nachmittag anfangen kann, wo wir ganz persönlich gefragt sind in unserem unmittelbaren Umfeld und gegenüber den Menschen, die draußen sind. Wo wir nicht überheblich sein sollen, weder dem Volk Israel gegenüber, noch anderen Menschen. Ich möchte noch beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, du teilst dein Wissen mit uns. Wissen, das die meisten Menschen dieser Erde nicht haben und auch nie bekommen können, weil sie sich nicht für dich interessieren. Und das ist Wissen über die Zukunft. Und es sind wahre Kostbarkeiten. Herr, wir flehen dich an, dass dieses Wissen bei uns nicht nutzlos ankommt, sondern dass es eingesetzt wird, dir zur Ehre und uns zum Segen. Wir beten, dass es uns gelingt, unser Leben weise zu führen. Wir wissen, dass wir in den letzten Tagen leben. Da ist wirklich Weisheit gefragt. Herr, lehre uns, dass wir unser ganzes Herz dir hingeben und das aus der Nachfolge Hingabe wird. Amen.